Wir schaffen das. Ein historischer Satz. Diesen Sonntag ist es genau 10 Jahre her, dass die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel diesen Satz ausgesprochen hat. Was folgte, war die Flüchtlingskrise von 2015-2016, die Einreise von über 1 Million Flüchtlingen, Migranten und anderen Schutzsuchenden nach Deutschland innerhalb kurzer Zeit. Das löste gesellschaftliche Debatten aus über Einwanderungs- und Flüchtlingspolitik, eine Zeit, in der die AfD stark an Zustimmung gewonnen hat. Spreche ich jetzt drüber mit dem Politikwissenschaftler Benjamin Höhne von der TU Chemnitz. Hallo, Herr Höhne.
Guten Morgen, Frau Wiener.
Bei der Bundestagswahl 2013 lag die AfD bei unter 5%, bei der Bundestagswahl 2017 bei fast 13%. Dazwischen, wir schaffen das, von Merkel, die Flüchtlingskrise und einer AfD, die sagt, wir schaffen das nicht. Wie sehr hängt denn das zusammen?
Also das ist, glaube ich, ziemlich eindeutig, dass man sagen kann, dass die Flüchtlingsthematik im Jahr 2015 und danach tatsächlich sowas wie der Treiber war für die AfD, dass sie zu neuer Stärke gewinnen konnte. Sie hat auch ihr Antlitz im Grunde in dieser Zeit gewandelt. Sie ist ja gestartet als eine national-konservative Partei, die ihren Euroskeptizismus hochgehalten hat. Und das war die alte Partei unter Lucke. Und mit der Flüchtlingsthematik ist das große Thema der Migration in die AfD eingekehrt, wie bei allen rechtspopulistischen, rechtsextremen Parteien, Mobilisierungsthema. Und da haben wir auch gesehen, dass sich das Antlitz der Partei in dieser Zeit gewandelt hat. Man sollte jetzt aber nicht den Schluss daraus ziehen, aus dem wir schaffen das unter Angela Merkel, dass wenn die Politik damals anders gelaufen wäre, der Rechtspopulismus bzw. Rechtsextremismus heute nicht so groß wäre. Das wäre ein Trugschluss, denn man muss konstatieren, dass der Rechtspopulismus sowas wie die dunkle Seite der repräsentativen Demokratie ist. Das heißt, er reagiert auf Krisenerscheinungen der repräsentativen Demokratie und instrumentalisiert sie, nutzt sie, um am Ende selbst gut dazustehen, aber nicht die Demokratie voranzutreiben.
Also wenn es die Flüchtlingskrise nicht gegeben hätte, beziehungsweise anders darauf reagiert worden wäre, hätte die AfD was anderes gefunden, worauf sie sich bezieht und damit polarisiert?
Genau, das wäre dann vielleicht nicht ganz so ergiebig in Ihrem Sinne, aus Ihrer Perspektive ausgefallen, aber der Populismus ist halt extrem flexibel. Das ist eine dünne Ideologie, sagen wir in der Politikwissenschaft, der sich alle möglichen Themenfelder aneignen kann, selbst soziale Themen oder auch das Gender-Thema in Form von Antifeminismus. Aber das Migrationsthema hat ihm in die Hände gespielt und dazu vielleicht auch wichtig, das sehen wir bis heute, dass das ein großes Thema ist, was eine Versicherheitlichung erfahren hat. Das heißt, wir diskutieren angezettelt von rechts sehr, sehr stark über Sicherheitsprobleme, die damit einhergehen, die man sicherlich ansprechen muss, aber kaum darüber, dass wir Migration brauchen, um unsere alternde Gesellschaft ein Stück weit zu verjüngen und die Sozialsysteme in ihrer derzeitigen Konfiguration aufrechtzuerhalten. Und das geht ganz, ganz wesentlich auf die Metapolitik rechter Kreise zurück.
Die Partei selbst sagt, sie fängt die Unzufriedenheiten in der Bevölkerung auf. Andere sagen, und das gehört wahrscheinlich dann zur Theorie des Populismus dazu, die Partei schürt die Unzufriedenheiten erst. Die Wahrheit liegt hier irgendwo in der Mitte?
Ich würde tatsächlich zu Letzterem eher gehen und sagen, sie schürt das. Es ist ja nicht so, dass ein bestimmtes Angebot auf eine bestimmte Nachfrage in der Bevölkerung trifft, also ein bestimmtes programmatisches Angebot, meinetwegen Begrenzung, Verschärfung der Migrationspolitik, das will die Bevölkerung, sondern rechtspopulistische Parteien tun sehr viel dazu, dass sich von vornherein da eine Nachfrage in der Bevölkerung, dass die sozusagen entsprechend konfiguriert wird, durch Stimmungsmache auf vielen Ebenen. Und von daher müssen wir als Gesellschaft, als Medien und die anderen etablierten Parteien versuchen, dem immer sehr viel entgegenzuhalten, um dieser Normalisierungsstrategie der AfD und anderer Parteien entgegenzuwirken.
Wie denn am besten?
Ja, indem man sozusagen die eigenen Punkte betont, indem man versucht, nicht einfach Rhetorik der AfD aufzunehmen. Das betrifft ganz einfache Sachen, also dass sie zum Beispiel die anderen Parteien als die Kartellparteien oder als die Altparteien bezeichnet. Und wenn man einmal weiß, wo das herkommt, um die anderen Parteien schlecht dastehen zu lassen, eben Altparteien, nicht mehr die neue Partei AfD, dann übernimmt man Vokabular von ganz rechts außen und trägt selbst dazu bei, dass es normal wird.
Nun wird das ja immer wieder besprochen. Es ist jetzt nicht ganz neu, was Sie sagen. Man hat das Gefühl, aber aber trotzdem, dass das nicht bekannt ist, bei denen es wichtig ist. Bei der letzten Bundestagswahl im Februar dieses Jahr fiel zum Beispiel auf, die AfD, mindestens mittlerweile als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft, ist zwar im Osten stärkste Kraft, hat aber am meisten Zugewinne im Westen bekommen. Heißt also, da ist schon noch Bewegung bzw. eine Erfolgsstrategie bei der AfD.
Die Erfolgsstrategie der AfD, das war ja lange unklar, ist ja schon die im Osten, dass sie sich auf Radikalisierungskurs befindet, dass sie dadurch das rechte Spektrum, was im Osten der Republik viel, viel stärker da ist als im Westen, an sich binden konnte und man es im Osten ja mit einem viel höheren Anteil an Menschen zu tun hat, die sich im Grunde aus der Demokratie verabschiedet haben. Und für die ist sozusagen die AfD dann die erste Wahl, deshalb gab es da auch nicht wirklich substanzielle WählerInnenwanderung zum BSW, was ja das große Versprechen ist. Die sind also bei der AfD geblieben. Und im Westen sind die Parteibindungen nach wie vor noch stärker, also insbesondere die Bindung an die Union, aber auch an die SPD, aber die werden auch dort brüchiger. Und dann öffnet sich ein Fenster, in das der Rechtspopulismus bzw. Rechtsextremismus versucht einzustoßen. Und deshalb kann man vom Osten viel lernen, indem man da im Westen nicht vielleicht die gleichen Fehler macht, die man im Osten begangen hat.
Das sagt Benjamin Höhne, Politikwissenschaftler an der TU Chemnitz. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Ich danke für die Fragen.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.